Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute einen der bekanntesten und erfolgreichsten Banker Europas der letzten Jahrzehnte zu Gast. Andreas Dreichel hat aus einer kleinen, verschlafenen Sparkasse eine europäische Bank gemacht, die von 5.000 auf 50.000 Mitarbeiter aufgeblasen, die in vielen europäischen Ländern tätig ist, die erste Group. Er ist inzwischen als Aufsichtsratspräsident der ersten Stiftung tätig und als Präsident des Europäischen Forum Altbachs, ein sehr traditionsreicher Event am Ende des Sommers, der in den Tiroler Bergen stattfindet, wo ich auch schon dabei war, um über Bitcoin und die Zukunft Europas zu sprechen. Und genau das ist heute unser Thema. Wir sprechen über, was kann Europa tun, um wieder nach vorne zu kommen in diesen konfliktreichen Jahren und Jahrzehnten. Was haben wir versäumt seit den 90er Jahren? Funktioniert der Euro gut oder schlecht? Und auch, was ist, kann die Rolle von Bitcoin tatsächlich sein? Einerseits psychologisch, andererseits als Technologie. Klar, Andreas ist da natürlich skeptisch auch, aber er sieht, dass das Ding nicht mehr weggeht und dass das enormes Potenzial hat, wenn nicht sofort für uns, dann für Afrika, Südamerika und Asien. Es war ein wirklich spannendes Gespräch, eines, das ich gerne auch wieder fortsetzen werde. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast mit Andreas Dreichel. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt es die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch dort 5%. Es ist mir eine ganz außerordentliche Freude, Andreas Dreichel bei Was Bitcoin bringt im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas.
Hallo Nick, wie geht's?
Sehr gut, danke. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist mir wirklich eine große Freude und Ehre. Du bist einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Banker in Österreich, obwohl du offiziell in Pension bist. Bist heute Präsident vom Forum Altbach, Vorstandsvorsitzender der ersten Stiftung.
Aufsichtsratsvorsitzender
der ersten Stiftung. Und die erste Stiftung ist die Stiftung der erste Group, die du zudem gemacht hast, was sie heute ist, einer der größten Banken Mitteleuropas, von, glaube ich, 5.000 Mitarbeitern auf 50.000 ungefähr, so Pi mal Daumen, und der Hauptbesitzer. Wo ist dein Hauptjob heute? Forum Altbach, erste Stiftung, ist es 50-50?
Hauptjob ist schon erste Stiftung. Altbach ist auch zeitaufwendig, macht auch großen Spaß. Damit fülle ich meinen Tag gut aus und nebenbei habe ich so ein paar kleine Beteiligungen, die auch sehr lustig sind.
Wir haben im vergangenen August zwei spannende Wochen in Alpa verbracht, auch über Bitcoin geredet. Jeff Booth war da, Chris Tyrer war da, Isabella Kaminska war da. Aber das Hauptthema dort ist Europa. Und das ist ein Thema, das uns allen wirklich unter den Fingern brennt, weil es wird so kontrovers diskutiert, die Zukunft der EU. Reden wir heute ein bisschen über drei Dinge. Erstens, wie kann man Europa stärken in der Zukunft? Was sind eigentlich die Dinge, auf die man achten sollte? Was ist wichtig, was ist weniger wichtig? Wie geht es geopolitisch generell weiter? Und dann wollen wir natürlich deine Meinung zu Bitcoin und den Finanzmärkten wissen. Ja. Aber fangen wir mit den wirklich großen Dingen an. Wo steht Europa in 10 Jahren, wenn wir so weitermachen?
Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, schaut es nicht so gut aus, glaube ich. Europa ist derzeit natürlich im Fokus aufgrund des Konfliktes mit Russland und dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Aber wir müssen uns jetzt schon damit abfinden in Europa, dass wenn wir, selbst wenn wir es jetzt sehr gut machen, wir werden über mehrere Jahrzehnte kein wesentlicher Schauplatz mehr sein, sondern das, was auf der Welt bestimmend sein wird, spielt sich in den nächsten Jahrzehnten zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China ab. Und dann haben wir heuer ein ziemlich beeindruckendes Ereignis. In ein paar Monaten wird Indien der bevölkerungsreichste Staat der Welt sein. Und wir vergessen, dass es in der Umgebung von Indien noch zahlreiche, sehr, sehr bevölkerungsreiche und zum Teil auch sehr wirtschaftsstarke Staaten gibt, die sich unter Umständen zu einer dritten Macht auf dieser Welt formieren könnten, wenn Indien gemeinsam mit einigen seiner Nachbarstaaten eine Wirtschaftsunion aufbauen würde, die der EU ähnelt. Kann es ein unfassbar starker Wirtschaftsraum werden. Und Europa muss sehr, sehr viel tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, um wieder in die Position zu kommen, in der Europa schon mal war. Jetzt ist ja überall die Stimmung total negativ und grauenhaft, aber ich bin eigentlich nicht so negativ gestimmt, weil wir haben es ja schon mal geschafft. Ja? Wir waren 1945 nirgendwo und sind dann natürlich mit großer Unterstützung von außen innerhalb von 50 Jahren zur stärksten Wirtschaftsunion der Welt geworden. Wir waren der größte Exporteur, wir waren der größte Binnenmarkt der Welt. Wir haben uns zwar auch 1945 weder verteidigen können, noch waren wir energieunabhängig, aber wir waren technologisch und wirtschaftlich so weit voran in Europa, dass wir ein respektierter Partner für alle anderen Mächte auf dieser Welt waren. Und jetzt, im Jahr 2023, sind wir das sicher nicht mehr. Und wenn wir dort wieder hinkommen wollen, müssen wir unfassbar viel tun. Und man soll die Hoffnung nicht aufgeben, dass es tatsächlich möglich wäre. Wenn man den europäischen Politikern zuhört, dann hebt das nicht unbedingt die Stimmung derzeit. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Gut, der Fokus ist derzeit natürlich auf Ukraine, Russland. Der Fokus ist auf einen EU-Beitritt auch der Ukraine. Ist die EU, so wie sie heute dasteht, ein zukunftsträchtiges Modell? Ich frage deswegen, weil ich glaube, dass die EU als Staatenbund oft falsch verstanden wird. Also ihr Hauptziel, Frieden in Europa, hat sie zumindest erreicht. Sekundärziel, Euro, könnte man auch eine ganze Stunde drüber reden, ist eine Leistung. Es gibt in Amerika immer noch viele, die können noch immer nicht glauben, dass Europa eine eigene Währung hat oder dass sie noch nicht verschwunden ist. Ja?
Darf ich da mal kurz widersprechen? Also das Ziel, dass wir in Europa Frieden haben, haben wir nicht erreicht. Wir haben innerhalb der Europäischen Union
Fair Frieden. Enough. Ich habe natürlich an Deutschland und Frankreich
aber gedacht. Aber Ukraine ist total europäisch, geografisch. Und wir haben im Jahr 1990 einen Konflikt innerhalb Europas gehabt, am Westbalkan. Und wir waren im Jahr 1990 bei einem Konflikt zwischen ein paar Kleinstaaten, wenn man es mal so herablassend sagen darf, nicht in der Lage, diesen Konflikt ohne Hilfe der Amerikaner zu lösen. Eigentlich hätte das damals schon einen Wake-up-Call geben sollen für Europa, dass es ja an und für sich absurd ist, dass eine Union, die damals auf dem Weg war und kurz davor die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu sein, nicht in der Lage ist, einen Mini-Konflikt in ein paar Kleinstaaten selber ohne Hilfe von außen zu lösen. Diesen Wake-up-Call hat es aber nicht gegeben. Und wir haben daher jetzt 33 Jahre vorbeistreichen lassen, ohne irgendetwas zu machen. Jetzt haben wir wieder in Europa einen riesigen Konflikt, den wir wieder nicht selbstständig lösen können, sondern wo wir wieder die Amerikaner und Hilfe von außen brauchen, um diesen Konflikt lösen zu können. Jetzt wissen wir alle nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird. Wir wissen auch nicht, wann er und wie er ausgehen wird. Aber eines wissen wir ganz sicher, dass Europa auch noch in 50 Jahren und in 100 Jahren eine Grenze zu Russland haben wird. Die einzige Möglichkeit, dass das nicht der Fall sein wird, ist, wenn Russland in den nächsten 50 Jahren ganz Europa übernimmt. Die Grenze wird es geben. Wo die sein wird und wie die sein wird, wissen wir nicht. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, europäische Konflikte innerhalb Europas zu lösen, dann werden wir immer von den Amerikanern abhängig sein. Und jeder Konflikt, den wir in Europa austragen, wird dadurch ein Konflikt zwischen den Beziehungen zwischen den USA und China. Und das kann doch nicht unser Ziel sein, in Europa immer davon abhängig zu sein, dass wir von außen unterstützt werden. Also ich hoffe, dass Situation jetzt, obwohl, wenn man sich anschaut, welche Streitereien es jetzt gibt zwischen Deutschland und Frankreich auf der Energieseite und auf der Verteidigungsseite. Aber vielleicht ist das nur ein Anfang einer Entwicklung, die durchaus positiv sein könnte, dass wir endlich realisieren, dass die Nationalstaatlichkeit in Europa nicht darunter leidet, wenn man eine gemeinsame Verteidigung aufbaut, wenn man eine gemeinsame Energiepolitik aufbaut, wenn man einen Rahmen schafft in Europa, dass die Nationalstaaten in Europa in einem sicheren Europa leben, das seine Grenzen selbstständig schützen kann. Ich habe überhaupt nichts gegen NATO hin und her, aber ich habe sehr viel dagegen, dass wir in Europa auf Gedeih und Verderb von den USA abhängig sind. Und wenn wir uns die derzeitige Politik in den USA anschauen, fühle ich mich noch unwohler dabei.
Es gab, ich glaube, das war 2018 von Jean-Claude Juncker, bei seiner letzten Rede, seiner letzten großen Rede als Kommissionspräsident, hat er davon gesprochen, den Euro als Instrument europäischer Souveränität einzusetzen. Und der Euro war immer so ein bisschen ein Gegenstück zum Dollar, ein Versuch, sich zu emanzipieren, etwas, das die Chinesen und die Russen jetzt auch machen, nur auf andere Art und Weise. Und gleichzeitig sitzen wir jetzt da und es klingt so ein bisschen, als wäre das eine der Traum, aber die Realität ist mehr oder weniger, entweder es ist die Abhängigkeit von den Amerikanern oder sogar von den Chinesen. Hm. Ist das eine Gefahr? Ist China ante portas in Europa? Oder er war jetzt schon da? Ne?
Ja, wirtschaftlich wird China in Europa immer stärker. Aber um auf den Euro zurückzukommen, wir haben jetzt 27 EU-Staaten, also jetzt haben wir 27, und wir haben jetzt 20, die dem Euro, der Eurozone angehören, weil Kroatien gerade beigetreten ist. Also wir haben noch immer 7 Staaten, die dem Euro nicht angehören. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Situation anschauen zwischen den EU-Euro-Staaten und den EU-Nicht-Euro-Staaten, lässt es nicht den Schluss zu, dass die EU-Euro-Staaten wesentlich stärker sind als die EU-Nicht-Euro-Staaten, sondern wenn man es kritisch sieht, ganz im Gegenteil, jetzt ist die dänische Krone im Wesentlichen an den Euro gepackt, aber Schweden ist wirtschaftlich, steht sehr gut da, Polen steht wirtschaftlich sehr gut da, Tschechien steht wirtschaftlich sehr gut da und sie sind nicht in der Eurozone. Also ich glaube nicht, dass eine Währung erzeugt eine gewisse Identität, aber diese Identität ist nicht stark genug, um daraus die Kraft zu schöpfen, die Sachen zu tun, die man gemeinsam tun muss und Nationalstaatlichkeit wirklich zu unterdrücken.
Was würde das erzeugen? Ist das Ziel? Weil natürlich also du hast den Balkan erwähnt, ja, und das ist in der Geschichte immer so, wenn solche Gebilde zerfallen, dann wird es richtig unangenehm, weil dann ist jeder für sich und jeder gegen den anderen und schaut nur auf das, was als nächstes passiert. Das heißt, auch eine schlecht funktionierende EU ist wahrscheinlich besser als die Alternativen, aber du hast auch erwähnt, die Länder, die nicht im Euro sind, denen geht es möglicherweise besser. Und dann gibt es zwei Länder, nämlich die Schweiz und Norwegen, die nicht mal in der EU sind und denen geht es auch nicht so schlecht.
Denen geht es sogar sehr gut. Gut, die haben eine spezifische Situation. Aber ich stimme trotzdem zu, dass die Situation in Europa ist so, dass wir schlicht und einfach in sicherheitspolitischen Fragen nicht mehr unterscheiden können zwischen Union und Nicht-Union. Ja? Also das kann nicht mehr so sein, dass wir sagen, wenn es einen Konflikt gibt in Kroatien, dann greifen wir ein. Und wenn es einen Konflikt gibt in einem Nicht-EU-Westbalkanstaat, dann greifen wir eben nicht ein. Die geografische Nähe ist da. Und der Westbalkan ist zwischen der EU und der EU, ist ja eingekreist von der EU. Also das ist absurd. Das heißt, von der derzeitigen Ausgangslage, wo wir eigentlich sagen müssen, die wesentlichen Punkte, die wir in Europa lösen müssen, sind eine gemeinsame Energiepolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik, und wir dürfen uns ja nicht in den Sack lügen, dass wir nicht massive wirtschaftliche Diskrepanzen in Europa haben, jetzt schon, und die werden wir auch nicht so schnell wegkriegen, die das Zusammenleben und das Zusammenwirken der Staaten natürlich auch schwieriger macht. Aber für Alleingänge von einzelnen Staaten in Europa derzeit in außenpolitischer Hinsicht und in wirtschaftspolitischer Hinsicht ist schlicht und einfach keine Zeit mehr. Wer das macht, schadet sich selber, weil eben die Nation, die das macht, Europa schwächt.
Aber passiert nicht genau das? Also sehen wir nicht Alleingänge von Frankreich, Alleingänge von Deutschland, Polen?
Ungarn, Italien, überall. Natürlich sehen wir das die ganze Zeit. Aber das ist eben, glaube ich, das institutionelle Problem der EU momentan. Dass wir schlicht und einfach uns nicht auf die wesentlichen Zukunftsfragen orientieren und die dann zwischen den Nationalstaaten und der Europäischen Union völlig außer Frage stellen. Wir haben halt wir haben viele institutionelle Schwächen in der EU. Das Einstimmigkeitsprinzip ist sicher die allergrößte institutionelle Schwäche, die wir haben, die in allen negativen Situationen dem Einzelnen die Macht gibt. Also einer kann gegen alle anderen entscheiden. Das ist ja eine absurde Situation. Wir beschäftigen uns mit wirklich Nebensächlichkeiten zum Teil. Wir dürfen auch ein Thema nicht beiseite schieben, und das hängt enorm auch mit der Klimapolitik zusammen, ist die Migrationspolitik. Und wir dürfen uns doch nicht da dem Glauben hingeben, dass das, was sich da jetzt abspielt, ein Problem ist. Das, was sich jetzt abspielt, ist ein Bruchteil von dem, was in puncto Migration wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auf uns zukommen wird. Und das können wir nur gemeinsam in Europa lösen. Und wenn die europäischen Nationalstaaten nicht bereit sind, hier gemeinsam zu agieren, haben wir überhaupt keine Chance, dieses Problem in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen.
Wir haben auch ein Demografieproblem. Es gibt zu viele alte Europäer und zu wenig junge. Und Migration ist ja der Hauptgrund dafür, dass wir Migration brauchen, ist, dass wir mehr junge Leute nach Europa holen. Hat das funktioniert in der Vergangenheit, deiner Meinung nach?
Natürlich, es hat Zeiten gegeben, wo das ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, dass die Migrationspolitik in den 70er Jahren relativ viel beigetragen hat zum Wirtschaftswachstum in Europa. Und jetzt sind wir natürlich in einer sehr viel diffizileren Situation. Wir müssen uns auch vielleicht darüber im Klaren sein, dass wir eben zulasten unserer Verteidigungsfähigkeit, zulasten unserer Energieunabhängigkeit das attraktivste Sozialsystem auf diesem Planeten aufgebaut haben. Dass das natürlich sehr viel des Lebenskomforts in Europa ausmacht und auch sehr viel zur friedlichen Situation in Europa beiträgt. Aber wie alles Gute hat es auch seine Schattenseiten. Und natürlich ist unser Sozialsystem hat eine extreme Anziehungskraft für Migranten aus Ländern, die in Hungersnot sind und in Kriegssituationen. Und dann in Länder zu kommen, die ein sehr gut ausgebautes Sozialsystem haben, wenn man mal akzeptiert ist im Land, ist das natürlich sehr attraktiv. Das ist ja nicht das System, mit dem wir unsere demografischen Probleme lösen können. Wir müssen ja unsere demografischen Probleme so lösen, dass wir sagen, Europa muss ein unfassbar attraktiver Standort werden für junge Menschen aus der ganzen Welt, die nach Europa kommen, weil sie hier nicht nur gerne leben wollen, weil es schön und angenehm ist und sicher, sondern weil sie auch hier die Chancen haben, wirklich eine gute Arbeit zu finden.
Das wäre alles wunderbar, aber all die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, von der Verteidigungspolitik bis zur Geldpolitik, bis zur Migrationspolitik und Sozialpolitik, überall nur Baustellen, überall Probleme. Eine Frage zum Beispiel. Wir haben das beste Sozialsystem, wir haben die höchste Lebensqualität, auch das beste Essen, Ausnahme Japan, habe gehört, das ist dort noch besser. Wie gibt es das dann, dass unsere Demografie so schlecht ist? Ich kann es ja nicht erklären. Warum bekommen die Europäerinnen und Europäer nicht mehr Kinder? Österreich ist einigermaßen okay, Deutschland ist relativ schlecht. Frankreich hat als einziges westeuropäisches Land eine gute Demografie. Osteuropa ist komplett am Aussterben. Das fällt uns auf den Kopf.
Also, die Situation in Osteuropa ist wirklich sehr dramatisch, weil wir dort die Gesellschaft deswegen überaltert, weil die Jungen und vor allem die gut ausgebildeten Jungen auswandern. Also, die Emigration ist ja kein Problem in Österreich und in Deutschland, sondern in Österreich und in Deutschland sind die relativ niedrigen Geburtenraten, die aufgrund einer anderen Bevölkerungsstruktur und auch einer etwas anderen Rolle der Frau in der Familie in Frankreich etwas besser ist. Oder so, wie ich weiß nicht genau, aber die Franzosen sind, glaube ich, bei 2. Das ist sehr, sehr hoch.
Ich glaube sogar mehr.
2,4 ist sehr hoch. Also sehr hoch in Europa.
Die Ersatzrate ist 2,1 Kinder pro Frau.
Wir sind schon sehr, sehr lange drunter und halten uns mit Immigration relativ stabil in der Bevölkerung. Wir steigen sogar leicht an. Und die Situation ist natürlich dramatisch. Es werden die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Nichts funktioniert wirklich. Aber die Wohlstand reduziert im Allgemeinen die Geburtenrate. Und das ist natürlich auch ein Trigger für Immigration. Das geht ja in Afrika zum Teil auch schon relativ stark zurück, aber es gibt, glaube ich, kaum ein afrikanisches Land, das nicht eine positive Reproduktionsziffer hat.
Es ist mir einfach nicht begreiflich, wie man nicht auf die logische Idee kommen kann, eine Migrationspolitik so zu gestalten, dass man eben die anzieht, die was können quasi oder was können könnten. Ich weiß nicht mehr, von wem ich die Geschichte gehört habe, aber es ist, als die Flüchtlingskrise war, haben die Kanadier Leute geschickt, sind durch die Lager gegangen in Europa und haben gesagt, wer ist, who's a scientist, mal aufzeigen, ja?
Ja, also ich glaube, man kann jetzt nicht von ganz Europa erwarten, dass wir kanadische Immigrationspolitik machen. Kanada hat so ist auch ein sehr, sehr liberales Land, kann man nichts dagegen sagen, aber die Migrationspolitik der Kanadier ist sehr, sehr professionell, aber beinhart. Also die lassen Leute, die eben den Qualifikationen nicht entsprechen, überhaupt nicht ins Land. Also da sind auch zum Teil so als rechts verschiedene Regierungen in Europa wesentlich konzilianter.
gut, Kanada, da kommt keiner zu Fuß. Da
kommt keiner zu Fuß hin und es kommt auch, außer sie gehen durch ganz, durch die ganzen Vereinigten Staaten durch. Aber halt die Situation ist für Europa ja relativ einfach. Das Migrationsproblem kommt aus dem Mittleren Osten und aus Afrika im Wesentlichen. Na, halt noch ein bisschen, also jetzt Südostasien und die ehemaligen Sowjetstaaten. Aber der wesentliche Teil kommt aus dieser Region und kommt alles nach Europa.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt es 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit c, bconf.de gibt es die Karten und mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ein Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist Istanbul. Die muslimische Welt hat eine großartige Demografie und ein enormes Wachstum vor sich. Ist das noch ein, neben China, Indien und Amerika, wenn wir sogar Europa mal weglassen, haben wir da vielleicht noch einen vierten Player? Oder übertreibe ich da?
Ich glaub nicht, dass man in dem Sinn als Player von der muslimischen Welt reden kann. Wir haben eine sehr starke muslimische Bevölkerung in Südostasien, in einigen Staaten. Und wir haben sie im Wesentlichen im Mittleren Osten und in Afrika. Die Einkommensunterschiede in der muslimischen Welt sind ja wesentlich höher, als sie in der christlichen Welt sind. Wir haben eben ein paar sehr kleine Staaten mit unfassbaren Vermögen und ein paar sehr bevölkerungsreiche Staaten, die eben in Wirklichkeit zur Entwicklungswelt gehören. Und da gibt es natürlich gemeinsame Pläne, aber auch keine gemeinsame Wirtschaftspolitik oder was auch immer. Ich glaube, dass wir uns ganz einfach jetzt darüber Gedanken machen müssen, dass im Mittleren Osten eben ein Vermögen entsteht, das unvorstellbar ist dass wir in Europa manchmal dazu tendieren, die politische Kraft und die politische Macht von sehr viel Geld ganz einfach zu unterschätzen.
Jetzt kommen wir zum Geld. Sehr viel Geld. Na gut, also wir haben die politische Kraft und Macht von sehr viel Geld gesehen bei der Fußball-WM in Katar. Das ist jetzt erst ein paar Monate her. Du hast auch in Amerika gelebt und gearbeitet, vor allem am Anfang deiner Karriere. Ich sage mal so, vieles, wir kritisieren immer gern die Amerikaner. Ja? Aber wenn wir schon eine Abhängigkeit haben, sind mir, mir persönlich sind mir die immer noch am liebsten. Weil wer, von wem sonst, nicht? Also mit den Russen sehen wir gerade, wie es funktioniert, also wo uns die Energiepolitik auch hingeführt hat. Und die Chinesen machen mir eigentlich vor allem Angst, ja, ihre Einstellung zur bürgerlichen Freiheit und so weiter betrifft, die meiner Meinung nach schlecht ist. Wo steht Amerika heute? Weil du hast auch, glaube ich, gesagt, kurz vorher, dass du dir auch Sorgen machst, was die dortige politische Richtung betrifft.
Ja, also ich glaube zunächst einmal, sollten wir gar nicht darüber reden, was ist uns lieber, von wem sind wir lieber abhängig als Europa. Also ich möchte ehrlich gestanden ein Europa haben, das von niemandem abhängig ist. Weder von den Amerikanern, noch von den Chinesen, noch von irgendjemandem anderen, sondern ich möchte ehrlich gestanden ein Europa, das ein friedliches Europa, das eine Weltmacht ist, ohne aggressiv zu sein und dass wir selbstständig ohne Hilfe von außen sehr, sehr gut dastehen können. Hätten wir auch eine bessere Welt. Weil alles in allem, mit all dem, was wir in Europa haben, es ist noch immer der demokratischste Kontinent auf diesem Planeten. Und was wir in Amerika sehen, ist eine Spaltung der Gesellschaft, die wirklich bedenklich ist. die, glaube ich, uns Europäer auch wirkliches Unwohlsein vermittelt, wenn wir uns über unsere eigene Politik beklagen. Aber das einmal im amerikanischen Kongress Abgeordnete schon beginnen, handgreiflich zu werden, das hätte ich mir also vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Und wir wissen nicht, wie das ausgehen wird in Amerika. Das kann man derzeit nicht beantworten. Ich glaube, dass Amerika noch immer ein sehr, sehr starkes demokratisches Fundament hat. Aber ich glaube, dass es Risse bekommen hat und dass Amerika sich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln kann. Aber eines muss uns auch bewusst sein. Amerika ist im Gegensatz zu Europa in der Lage, sich selber zu verteidigen. Amerika ist im Gegensatz zu Europa völlig energieunabhängig. Und Amerika hat eine sehr viel unternehmerischere Ader, als es Europa hat. Das sind drei Faktoren, die Allokation von Ressourcen in der Zukunft sehr stark beeinflussen werden. Ich will bei Gott nicht, dass wir in Europa ein amerikanisches System einführen, aber ich bin der Überzeugung, dass der Unterschied zwischen Amerika und Europa so groß ist, dass wir in den Punkten, in denen wir schwächer sind als Amerika, deutlich aufholen müssen. Ich möchte weder, dass Europa den Anspruch stellt, die führende Militärmacht der Welt zu sein, aber wir sind zu schwach. Ich möchte auch nicht, dass Europa, was in Amerika übrigens auch nicht passiert, alle Bodenschätze freigibt, um daraus Energie zu gewinnen. Aber ich möchte, dass Europa wesentlich energieunabhängiger wird, als wir es derzeit sind. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir auch beim totalen Umstieg auf alternative Energien, die ich sehr befürworte, wenn er wirtschaftlich machbar ist, auf Importe angewiesen sein werden, weil die Special Earths und Special Metals, die wir für Windenergie, für Sonnenenergie und so weiter brauchen, die können wir in Europa auch nicht meinen, die müssen wir auch importieren.
Aus irgendwelchen chinesischen Minen in Afrika.
Ja, und ich möchte auch nicht, dass Europa ein Kontinent wird, wo der Kapitalmarkt 75% der Finanzierung der Wirtschaft ausmacht und die Banken 25%. Aber Europa hat 25% Kapitalmarkt und 75%
Was ist der Sweet Spot? 50-50?
Finanzierung dabei. Und ich plädiere sehr stark dafür, dass wir auf 50-50 gehen. Nur wenn wir auf 50-50 gehen, heißt das schlicht und einfach, dass wir den europäischen Kapitalmarkt in seiner Bedeutung verdoppeln müssen und das europäische Bankwesen in seiner Bedeutung um die Hälfte verkleinern müssen.
Jetzt kommen wir endlich zu deinem Lieblingsthema, dem europäischen Kapitalmarkt. Allerdings mit das so zu erklären, dass wir auch den Bankensektor dann verkleinern müssen, so habe ich das noch nicht gehört. Von einem Banker ist das eher ungewöhnlich, dass das kommt.
Warum? Weil ich mir Sorgen mache um die, um die Größe. Ich sage, wir sollen kleiner werden.
Ja.
Wir werden, glaube ich, automatisch, wir müssen kleiner werden, weil die neuen Industrien, also alles, was mit Intellectual Property zu tun hat, dass alle die Industrien, die in den letzten 30 Jahren massiv gewachsen sind, haben wesentlich weniger Zugang zu Bankfinanzierung, als es die traditionellen Industrien haben, in denen es große Fabriken, riesige Inventare und so weiter gab. Intellectual Property zu besichern ist wesentlich schwieriger als ein Haus, eine Fabrik zu besichern. Also wird die Rolle der Banken sich in der Zukunft verändern? Und wir haben hier ein Problem auf der Finanzierungsseite und auf der Veranlagungsseite in Europa. Und ich beschäftige mich wesentlich weniger mit der Finanzierungsseite als mit der Veranlagungsseite. Und auf der Veranlagungsseite ist es ganz einfach eine unfassbar schlechte Allokation von Ressourcen, wenn die Europäer eben einen ganz, ganz überwiegenden Teil ihrer Ersparnisse und Vermögen in ausschließlich zinsabhängigen Instrumenten haben oder die sich leisten konnten in Immobilien. Diese Fragmentierung des europäischen Kapitalmarkts und die untergeordnete Bedeutung, die er hat, hat viel weitreichende Folgen, als wir alle glauben. Erstens für die Vermögensbildung vor allem des Mittelstandes. Ich glaube, dass diese falsche Allokation von Kapital auch ein Beitrag dazu ist, dass der Mittelstand immer weniger Vermögen wird und die Schere weiter aufgeht. Die Wohlhabenden und Reichen werden immer reicher und die nicht riskieren können oder nicht riskiert haben, werden oder die ganz einfach die Mittel nicht dazu haben, werden vor allem jetzt in einer hohen Inflation oder davor bei negativen Zinssätzen immer ärmer.
Es gibt jetzt eine Gegenbewegung langsam, also es gibt ja die ETF-Quasi-Bewegung, ein Channel wie Finanzfluss, der genau erklärt, wie Jack Bogle das in den 1970er Jahren angefangen hat mit dem Index-Investing, hat 1 Million Follower, also deutschsprachige Follower auf YouTube, aber dann kaufe ich den ETF, dann geht wieder das meiste Geld nach Amerika, weil die Kapitalmärkte eben dort größer sind. Hängt das auch zusammen mit dem Unternehmertum, weil du hast vorher gesagt Sozialstaat, ja, kann man das überhaupt haben? Kann ich gleichzeitig wirklich ein dynamisches Unternehmertum haben und einen allumfassenden Sozialstaat?
Natürlich, genau dort müssten wir ja hin. Und genau das wollen wir, das Europa. Wir wollen einen der Sozialstaat in Europa ist großartig. In den meisten europäischen Staaten ist die Infrastruktur und die medizinische Versorgung und auch das Schulsystem und die Bildung ist weit besser als irgendwo anders auf der Welt. Und das dürfen wir ja nicht aufgeben. Das gehört zu Europa. Aber es kann ja nicht sein, dass man nicht beide schaffen kann. Ja? Also wir müssen uns halt schlicht und einfach bewusst sein und auch das ist keine Frage mehr zwischen links und rechts. Das ist eines der Probleme in Europa, die wir haben, dass die Ideologie beginnt bei uns viel zu früh. Für meiste linksorientierte Menschen ist jedes Wort, das Kapital beinhaltet, sofort ein Schimpfwort und böse und reich und Spekulation. Und davon müssen wir wegkommen, wenn wir uns bewusst werden, dass das europäische Pensionssystem, das meiner Meinung nach in manchen Staaten wie Österreich in einer wirklich, wirklich schwierigen Situation ist, die uns irrsinnige Probleme machen wird. Österreich, Deutschland, auch in Spanien, während in Dänemark, in Schweden, in vielen anderen Ländern es wesentlich besser ist. Aber selbst mit den Staaten, die ein gut fundiertes, kapitalgedecktes Pensionssystem haben, müssen wir uns bewusst sein, dass 2/3 der Gelder der europäischen Pensionisten in Amerika investiert sind, weil wir in Europa stehen und einfach nicht genügend Material haben. Das ist doch absurd.
Ja, es ist völlig absurd. Aber es ist mir auch vollkommen rätselhaft, wie man das ändern soll. Also wo man ansetzt, weil der europäische Kapitalmarkt beispielsweise, ja? Was wäre das? Das wäre dann ein Regelwerk für die ganze EU, was Unternehmen betrifft, die sich am Kapitalmarkt Geld besorgen, Aktien ausgeben etc.
Das Problem ist, wir sind uns, glaube ich, wenn man der europäischen Politik oder auch der EZB zuhört, sind sich ja eigentlich alle, egal wo sie politisch stehen, einig, dass wir einen europäischen Kapitalmarkt brauchen. Nur wenn es dann zur Umsetzung geht, das kann nicht die EU machen, das kann weder aus Frankfurt noch aus Brüssel passieren, das muss aus den Nationalstaaten herauskommen. Und dann brauche ich eben Regierungen, die sich mit den politisch so unfassbar attraktiven Themen beschäftigen, wie mit einer einheitlichen Datenbasis in Europa oder einem einheitlichen Insolvenzrecht in Europa oder einem einheitlichen Insolvenzverfahren. Wenn wir das nicht haben, können wir keinen europäischen Kapitalmarkt entwickeln. Und dazu ist unfassbar viel Arbeit notwendig in den nationalen Staaten, um diese Einheitlichkeit in Europa herzustellen, die sich kein Politiker derzeit antut, weil man mit dem Ziel eines gemeinsamen Kapitalmarkts oder einer gemeinsamen Datenunion gewinne ich in Europa in keinem Land irgendeine Stimme. Also kümmert sich kein nationaler Politiker darum. Das ist das Problem. Das ist, was wir ein bisschen in Alpbach versuchen, so ein klein bisschen etwas dazu beizutragen, dass wir die Jugend Europas, und wir suchen sie ja bewusst aus, dass sie aus unterschiedlichen ideologischen und politischen Richtungen kommen, wenn die Linken und die Rechten und die Grünen und die Liberalen und die unternehmerisch und die Sozialstaat orientierten Jungen sich nicht gemeinsam bewusst sind, dass egal wo ich politisch oder ideologisch stehe, wenn wir es nicht schaffen, den europäischen Kapitalmarkt zu beleben, wir auf Jahrzehnte weiterhin einen unfassbaren Nachteil gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika und China und anderen Ländern oder Kontinenten mit stärkerem Kapitalmarkt haben.
Eine Sache, die mir in Alpbach aufgefallen ist, und das muss man vielleicht dazu sagen, dort sind was 600 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus verschiedenen europäischen Ländern, teilweise sogar auch außerhalb Europas, glaube ich. Wirklich junge Leute, und wir haben dort einige Veranstaltungen gemacht zu Bitcoin und Krypto, und das Interesse war enorm. Ja, von den jungen Leuten, weil sie dort eine Technologie haben, die sie nutzen können. Bei der zweiten Veranstaltung, wo dann eine auch harsche Kritik war am Panel an Krypto, kamen nachher zu mir 20 junge Leute. Einer hat gesagt, meine Familie kommt aus Jordanien, ich weiß überhaupt nicht, was ich da gerade gehört habe. Natürlich kann ich das verwenden, wir haben unser Geld aus dem Landes geschafft. Ich habe ein Interview gemacht mit einer jungen Ukrainerin, die mit Bitcoin geflüchtet ist, weil was hätte ich sonst mitnehmen sollen? Also worauf ich hinaus möchte, ist, vielleicht über den Hebel der Technologie. Wenn wir am Ende des Tages, du hast mich vorher gefragt, was glaube ich, was Bitcoin ist. Bitcoin ist am Ende des Tages eine Technologie. Was genau dabei rauskommt, kann ich nicht wissen. Aber es ist da. Was hältst du von Bitcoin?
Für mich ist, ich glaube nicht, dass Bitcoin ist keine, Krypto ist keine Technologie, sondern ist das Produkt einer Technologie. Die Technologie dahinter ist Blockchain. Und Blockchain ist für mich eine bahnbrechende Technologie, die zum Teil auch politisch motiviert war. Man verfolgt in den 90er Jahren die Literatur zu Blockchain, da waren sehr viele sehr, sehr linksorientierte Politologen und Wirtschaftswissenschaftler, die gesagt haben, das ist eigentlich, Blockchain dazu führen, dass es zu einer wesentlich besseren Verteilung der Gewinne und der Erträge auf dieser Welt kommt. Und das stimmt auch, das kann Blockchain wirklich. Und wir sind in eine Welt hineingegangen, wo in vielen, vielen Branchen der Produzent an seinem Produkt relativ wenig verdient und der Konsument einen sehr hohen Preis zahlt, weil extrem viele Mittelsmänner dazwischen sind. Das heißt, im Handel, also im nicht produktiven Bereich, wurden immer mehr Profite gemacht. Und das kann Blockchain tatsächlich unterbinden. Könnte also erreichen, dass der Produzent, der Erfinder mehr Gewinn macht und der Konsument einen niedrigeren Preis zahlt. Und das ist ja das Faszinierende an dieser Technologie. Ist toll. Also ich bin überzeugt davon, dass die mit uns bleiben wird. Und ich glaube, dass Bitcoin und die ganze Kryptowelt, aber eben vor allem Bitcoin, weil sie die Kryptowelt dominiert, hat seine Licht- und seine Schattenseiten. Die Schattenseiten sind uns in den letzten Monaten sehr evident geworden. Und ich glaube, man muss die Entwicklung von Bitcoin sehr, sehr langfristig sehen und die Entwicklung der Kryptowelt, wir sind in einer, die gibt es noch nicht sehr lange und ich bin überzeugt davon, dass sie sehr lange geben wird. Aber das Phänomen bei Bitcoin ist ähnlich wie das Phänomen bei Hedging. In den 80er Jahren ist eigentlich erst Hedging erfunden worden, dass ich eben meine Preise dadurch absichern kann, indem ich derivative Produkte auf Öl, auf was auch immer mache. Und Hedging wurde zur Absicherung verwendet. Alles, was zur Absicherung verwendet werden kann, kann auch zum Spekulieren verwendet werden. Und das muss uns bewusst sein.
Daher kommt der Begriff Hedge vor, nicht?
Richtig, ja. Kann zum Spekulieren führen. Und ist genau das Gleiche ist bei Bitcoin passiert. Nicht? Das ist passiert, um eine freie Währung zu schaffen. Und Bitcoin ist natürlich auch missbraucht worden, in einem sehr hohen Ausmaß. Und was man dabei übersieht, ist, dass Bitcoin in vielen Fällen auch extrem unterstützend sein kann. Wenn ich in der EU lebe, in der Eurozone lebe oder wenn ich in der Dollarzone lebe, dann weiß ich nicht, wo jetzt die große Attraktivität von Bitcoin ist. Aber wenn ich in einem Staat lebe, der eine eigenständige Währung hat, mit der meine Ersparnisse, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun kann, in unfassbarer Geschwindigkeit völlig deflationieren kann und mir mein Vermögen wegnehmen kann über Abwertung, dann ist Bitcoin sehr, sehr wertvoll. Wenn ich in einem Staat lebe, wo ich massive Transferrestriktionen habe, dann ist Bitcoin sehr wertvoll. Dass dann Bitcoin auch sehr wertvoll ist für die Schattenwelt, für Geldwäsche, für verbrecherische Aktivitäten, das ist so wie bei Hedging. Ja? Also, das, was die einen zur Absicherung dient, dient den anderen um zu spekulieren und was hier Leuten dient, ihr Vermögen besser unter Kontrolle zu haben, dient dann anderen auch, um damit Sachen zu finanzieren, die man nicht finanzieren sollte.
Es ist neutral, jeder kann es nutzen. Das heißt, du kannst quasi eine Permission, also Permissionless ist quasi eine der wichtigen Innovationen, die Bitcoin und dann auch, das gilt eigentlich für alle Kryptos, jeder kann es nutzen, ohne dass man sich vorher eine Erlaubnis holen muss. Das hat natürlich Schattenseiten. Das ist ein Vorteil mit Schattenseiten. Wenn man das ändert, dann hat man wieder die Vorteile auch nicht. Ne?
Ja. Also ich glaube, dass wir die nächsten 10 Jahre sehr gut beobachten werden. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht verschwinden wird. Ich sehe natürlich noch eine weitere Entwicklung, die, wenn ich jetzt auch von europäischer Seite aus betrachte, das ist in Amerika und in Asien ähnlich, aber da ist in Europa ist es doch relativ extrem. Die Finanzwelt wird in Europa, vor allem die Bankenwelt, wird unfassbar niederreguliert. Die Finanzinstitute, aber auch die Kunden der Finanzinstitute werden durch die Überregulierung eigentlich entmündigten. Da entsteht mit in der Kryptowelt natürlich eine Welt, die noch lange nicht, viele, viele Jahre nicht auch nur in irgendeiner Form so reguliert werden kann wie die offizielle Finanzwelt. Da kann auch sehr, sehr viel Interessantes daraus entstehen. Also, ich glaube, dass wir es wirklich sehr, sehr, sehr gut beobachten müssen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Bitcoin ein bisschen dazu beigetragen hat, in der jungen Generation eine sehr den Glauben, man kann sehr schnell sehr viel Geld machen, wenn man darin investiert. Und das, wie du weißt, ist ein Thema, das mich massiv beschäftigt. Das trifft eben nur einen Promillsatz von Menschen. Und die große Mehrheit muss langfristig versuchen, in ihrem finanziellen Rahmen langfristige, vernünftige Vorsorge zu machen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Bitcoin auch davon einmal ein Bestandteil sein kann. Und man sollte eben die Kryptowelt nicht jetzt nur negativ sehen von der offiziellen Seite, sondern auch sehen als unter Umständen eine Welt, die etwas sehr Positives beitragen könnte, wenn man den richtigen Rahmen der Regulierung dafür findet. Und ich finde, dass wir in Europa eine etwas innovativere, offenere, mit allen negativen Seiten und Krypto-Einstellung gegenüber Bitcoin haben sollten.
Ich würde nur ganz gerne da auf dieses mit dem schnellen Geld eingehen. Grundsätzlich stimmt es natürlich, weil Bitcoin hat diese gewaltigen Prozentsprünge nach oben. Bitcoin hat mehr oder weniger den ganzen anderen Kryptosektor geboren. Ja? In diesem Sektor wird auch wahnsinnig viel Scams und Bullshit und so weiter vertrieben. Das ist überhaupt keine Frage, so wie auch es vorher Maschen gab, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, die schnell mal Geld verdienen wollten. Und durch die digitalen Handy und so weiter sind wir da wirklich in einer Welt, wenn du nicht ein bisschen Financial Literacy mitbringst, dann wird es echt schnell übel. Aber was man beobachten kann in der Bitcoin-Welt, von den Leuten, die sich auch wirklich auf Bitcoin beschränken, die legen ein ganz anderes Verhalten in den Tag. Die legen ein, während wir in einer Welt von relativ hoher Zeitpräferenz leben, schon jetzt mit hoher Verschuldung und schnellem Geld ausgeben, und in der Kryptowelt diese Zeitpräferenz noch einmal gewaltig in die Höhe getrieben wird mit Yield-Farming und Sushi-Swap und was es da alles gibt, ja, sind die Hardcore-Bitcoiner, senken ihre Zeitpräferenz teilweise auf eine lächerliche Art und Weise und leben eigentlich extrem sparsam und langfristig und ich möchte fast sagen nachhaltig, weil sie ihr Leben auf einen neuen Denominator setzen, der hart begrenzt ist. Von dem gibt es eben nur 21 Millionen Stück und es wird nie mehr geben. Und diesen Effekt gibt es. Es ist nur ein Effekt, der unter dieser ganzen FTX hier, Binance da, diesem ganzen Wahnsinn begraben ist im Mainstream. Aber er ist da. Also das kann man auch vor allem nämlich in Deutschland und in Österreich gut beobachten. Und diese Technologiebegeisterung, die da ist, die könnte man, meiner Meinung nach, sollte man leveragen, um die Europäer wieder nach vorne zu bringen. Das wäre mein Argument.
Ich weiß, dass du ein Bitcoin-Afficionado bist. Ich würde also Ethereum auch nicht total abschreiben und sagen, das ist ein totaler Blödsinn. Smart Contract hat auch was für sich, hat ganz andere Stärken, die Bitcoin nicht hat, und auch eine sehr interessante Entwicklung, die, glaube ich, auch nicht so schnell vorübergehen wird und aus der sich auch sehr viel machen lässt. Aber ich stimme dir da voll zu, dass wir eben versuchen sollten, eine Technologie und etwas, was sich so dramatisch jetzt in unser Bewusstsein hineingebracht hat, mit allen negativen Seiten, die es hat, dem sehr offen gegenüberzustehen und zu sagen, wie können wir das gesellschaftlich, nützlich, tatsächlich zu einem Instrument machen. Da gibt es viele Ideen, das wäre ein eigener Podcast. dafür. Da muss ich vorher die Nationalbank bitten, dass wenn ich die Sachen sage, dass sie mir dann nicht aus dem Land vertreibt.
Okay, Mental Note, also den machen wir auf jeden Fall einen Podcast, aber vorher rufen wir an.
Aber ich bin sicherlich schon zu alt, um zu glauben, dass wir in eine Welt hineinkommen, in der es keinen Dollar und keinen Euro und keinen Renminbi mehr geben wird. Ich glaube nicht, dass sich die Staaten das Recht, Geld zu drucken, je wegnehmen lassen werden. Das muss eine dramatische Veränderung in der Werthaltigkeit und in der Macht zwischen Politik und Wirtschaft mit sich bringen. Und ich weiß, dass es einige Vertreter gibt der Bitcoin-Philosophie, die ja eigentlich davon träumen, dass die Wirtschaft Teile der staatlichen Macht übernehmen kann.
Ein Problem bei der sogenannten Bitcoin-Philosophie oder bei der Ideologie ist ja das, Bitcoin besteht als Technologie, deswegen habe ich vorher Technologie gesagt, und für Bitcoin gibt es quasi das neunseitige White Paper. In dem White Paper steht nicht drinnen, wir schaffen den Dollar ab. In dem White Paper steht drinnen, wir schaffen eine neue Form von Währung, die kein Vertrauen in ein zentrales Element braucht. Mein harmloses Szenario ist dann einfach, dass du quasi Checks and Balances einführst, dass du eine Alternative einführst, die ultimativ sogar das System stabilisieren könnte, weil die Menschen eben diese Alternative haben, die auch bedeutet, dass man aber auch, was die Überregulierung zum Beispiel betrifft, Checks and Balances einführt. Weil das ist ja kein Wunder fast schon, dass wenn quasi Überregulierung im alten Finanzsystem auf mehrere Probleme trifft, plus die Digitalisierung der Welt, dass dann am Markt was Neues entsteht. Also Friedman hat 1999 von einem E-Money gesprochen. Hayek hat 1984 davon gesprochen, dass es irgendwann mal etwas geben wird, das quasi über die Bande wieder zurückkommt und das Geldmonopol in Frage stellt. Ja? Ich glaube aber nicht, dass das eine ideologische Frage ist. Am Ende des Tages ist das tatsächlich etwas, was der Markt entscheidet. Und das ist auch etwas, das wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr erleben werden. Aber ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, der auch Bezug nimmt auf Migration und Flucht, was ist denn in Ländern in Afrika, in Südamerika, in Asien, wo die Finanzsysteme eben nicht funktionieren, wo es eben, das wäre doch in einer idealen Welt, wenn ich ein alternatives System habe, das ich nehmen kann, würde das doch auch den Leuten eine Chance geben, vor Ort etwas aufzubauen. Darum geht es doch.
Absolut. Auch,
wir reden immer von Fluchtursachen beseitigen, nicht? Das wäre doch eine Möglichkeit.
Absolut, ich stimme ich voll zu. Also ich glaube, dass Bitcoin oder Krypto in vielen Staaten, in denen es eben keine freie und offene Währung gibt, das ist nicht nur in Asien und in Afrika so, sondern auch in Lateinamerika gibt es relativ oft Situationen, wo ich die einzige Möglichkeit, mich enteignen zu lassen vom Staat, ist, indem ich mein Vermögen in Bitcoin anlege, weil ich ganz einfach zu sonst nichts Zugang habe. Nein, das hat auch jetzt schon einen Wert. Aber trotzdem sind wir bis jetzt in einer Situation, dass an Bitcoin bis jetzt eine relativ kleine Gruppe von Menschen unfassbar viel Geld gemacht hat, eine etwas größere Gruppe an Menschen viel Geld gemacht hat und eine riesengroße Gruppe von meistens sehr jungen Menschen unfassbar viel damit verloren hat. And that's not off to a good start. That has to change.
Gut, deswegen sprechen wir ja jetzt auch mitten im Kryptowinter und mitten im Bärenmarkt und nicht während die Euphorie herrscht und alle herumlaufen und grölen. Zum Abschluss, wie geht es denn im klassischen Finanzsystem weiter? Was ist denn zu erwarten von den Notenbanken? Was hältst du von Central Bank Digital Currencies?
Also Central Bank Digital Currencies ist halt so ein Versuch, der Entwicklung der digitalen Währungen eine staatliche Konnotation zu geben. ich finde es überhaupt nicht schlecht, dass man sich damit beschäftigt. Bin total kritisch dazu, dass Nationalbanken dann Geld aus der Wirtschaft und aus der Privatwirtschaft hereinnehmen, direkt. Das kann zu ganz großen Verwerfungen führen. Also das hoffe ich wirklich, dass das nie passiert. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass das das Problem ist, mit dem wir uns jetzt in Europa beschäftigen müssen. Wir haben in Europa jetzt eine Situation, dass wir, was sehr selten beobachtet wird, die Problematik, die sich in einer Wirtschaftsunion allein aus der Tatsache ergibt, dass wir jetzt nach Corona und mitten in der Ukraine-Invasion in einer Situation sind, dass wir auch jetzt Staaten haben, die in der Europäischen Union, die einen Verschuldungsgrad von weniger als 50% haben, zum Teil wesentlich drunter liegen, und Staaten haben, die in Richtung 200% Verschuldung gehen. Das ist nicht einfach zu managen in einer Währungsunion. Und dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir bereits jetzt fixiert haben, dass die Schuldenstände der Staaten in Europa in den nächsten 2-3 Jahren weiter massiv ansteigen werden. Und wenn wir unseren Job machen in Europa und wirklich versuchen, energieunabhängig zu werden und gleichzeitig, und ich hoffe, dass es passiert, verteidigungsunabhängiger werden, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das unfassbar viel Geld kostet. Aufgrund der Situation in Europa ist es vielleicht weder gut noch wahrscheinlich, dass Geld aus dem Sozialsystem herausgeholt wird. Und das halte ich auch für okay, dass wir in den europäischen Staaten bei der demografischen Entwicklung, die wir haben, und bei der Lebenserwartung, die wir haben, nicht einmal über ein Anheben des Pensionsalters reden können, ja, total absurd. Das erwähne ich jetzt nur, weil woher wollen wir uns das Geld dafür holen? Woher holen wir uns das Geld für die Energietransformation, für die Energieunabhängigkeit und für das verteidigungsunabhängiger werden, zusätzlich zu allen Schulden, die wir jetzt schon aufgebaut haben? Irgendwann mal müssen wir die Schulden mal wieder auf ein normales Maß zurückführen. Und das kann man nur über Einsparungen oder durch die Erhöhung der Einnahmen.
Oder Inflation.
Oder Inflation, ja. Das können wir natürlich. Inflation ist im Wesentlichen ist egal. Ja. Also, Inflation ist die indirekte Enteignung, insbesondere der Mittelklasse, oder es kommt halt über Steuern. Aber auf einem Weg zahlt es immer die breite Masse, wenn Staaten nicht bereit sind, dazu alles zu tun, um die unternehmerische Aktivität massiv zu verbessern, damit auf der Umsatzkörperschaftssteuer sich Geld hereinzuholen und die Wirtschaft zu beleben und Arbeitskräfte nach Europa zu holen. Oder dass wir eben bereit sind, völlig überflüssige Strukturen in der europäischen Politik abzubauen, um damit wieder einzusparen.
Jetzt habe ich natürlich meinen Job ganz, ganz schlecht gemacht, weil in den heutigen Zeiten, wenn man schon mal Andreas Dreichel hat, hätte eigentlich die erste Frage sein sollen, wie geht es weiter mit der Inflation? Du hast gerade gesagt, wir müssen die unternehmerische Tätigkeit ankurbeln. In Deutschland, in Österreich, vor allem in Österreich kann ich es beurteilen, wird derzeit die unternehmerische Tätigkeit vor allem dadurch beschleunigt oder geholfen, indem einfach Geld ausgeschüttet wird, dass aber dann wieder als Inflation zurückkommt. Wir brauchen uns ja nicht wundern, dass jetzt hohe Inflation ist, wenn vor 2 Jahren einfach Geld ausgeschüttet wurde während der Pandemie. Ja? Ja. Ich glaube, dass es so weitergeht. dass dieser Weg des geringsten Widerstands von der Politik weitergegangen wird und dass sogar die Notenbanken nicht wirklich was dagegen unternehmen werden können. Ja, weil die Politik wird Wege finden, quasi Geld durch die Hintertür zu drucken und hinter uns die Sinnflut. Das ist meine negative Einstellung. Wie könnte man das besser machen? Wie könnte man das verhindern? Oder anders gefragt, gehst du davon aus, dass wir jetzt in eine Phase höhere Inflationsraten einfach einmal reinrutschen für die nächsten 5-10 Jahre?
Ja, ich glaube nicht nur, dass wir höhere Inflationsraten haben werden über einen längeren Zeitraum. Ich glaube nicht, dass sie so hoch bleiben werden wie jetzt. Aber ich glaube, dass wir über einen ziemlich langen Zeitraum weiterhin mit negativen Realzinsen werden leben müssen. Die Auswirkungen, die das auf die Vermögens Bildungsmöglichkeiten der jungen Menschen in Europa hat, sind sehr beängstigend. Muss sich die Politik diesem Thema wirklich sehr, sehr ernsthaft widmen. Und das geht nicht mit irgendeiner großen Maßnahme. Da muss man an unfassbar vielen Ecken und Enden und Schrauben drehen. Man muss sich die Steuersysteme genau anschauen, man muss sich die Pensionssysteme genau anschauen, man muss sich intensiv mit einer Professionalisierung der Immigration beschäftigen, gleichzeitig Grenzen sichern, aber gleichzeitig sich bewusst sein, dass wir Immigration brauchen, mit allen positiven und negativen Effekten, die das hat. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir es nicht schaffen, Europa technologisch wieder an die Spitze der Welt zu führen, dann wird eben das, was Europa schon einmal geschafft hat, zwischen 45 und 95, eben nicht passieren. Und wir können ja jetzt nur, ich glaube fest an die Regenerationsfähigkeit der Europäer. Ich glaube nicht, dass die Europäer im Jahr 2023 dümmer sind als im Jahr 1995. Viele Menschen glauben oder sind eigentlich sicher, dass die Politik in Europa im Jahr 2023 oder die Politiker von so schlechter Qualität sind, dass so und so nichts weitergehen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die 1995 so viel besser waren oder die Politiker, die uns dorthin geführt haben. Damals, wenn man die Zeitungen liest, ist man nicht tief beeindruckt, was in der Politik derzeit tut. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Gut, der Mensch überlebt ja sein langes Leben nur, indem die negativen Dinge irgendwann vergessen werden und an die positiven erinnert man sich weiterhin. Ne? Das macht unser Hirn dann mit uns und dann verklären wir die Politik aus der Vergangenheit.
Richtig.
Die mit denen man aufgewachsen ist, die war noch eine Autorität. Bei mir, Grüße gehen raus an meinen ersten Finanzminister Ferdinand Latschiner, das werde ich nie vergessen, ja? Weil das war halt der erste, den man sich gemerkt hat. Andreas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht noch eine Frage, was sozusagen ein bisschen Ausblick, was können wir denn heuer erwarten vom Forum Altbach? Kannst du schon erste
ja,
Features verraten?
Schon, ja. Also wir drehen es um. Also wir machen die Lab-Woche, also die intensive Woche machen wir zuerst. Und die Konferenzwoche ist dann in der zweiten Woche, also vom 27. August dann bis zum 2. September. Da machen wir dann zwei Teile, einen sehr stark europäischen Teil und dann einen etwas österreichischen Teil. Wir werden uns natürlich wieder, so wie letztes Jahr, mit den wesentlichen Themen beschäftigen. Aber wir werden sehr viel enger mit den Technologiegesprächen zusammenarbeiten und Wirtschaft wird einen größeren Raum finden im Jahr 2023, als es im Jahr 2022 gehabt hat.
Wie es auch in unserem Alltag tut und das wird sich so schnell nicht ändern.
Absolut.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Dankeschön. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf natürlich auch, Value for Value, dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.